ARD Sounds.
3 Monate Irankrieg. Am 28. Februar ging es los. Seitdem wurde zwar eine Waffenruhe vereinbart, dies aber brüchig. Hoffnungen, dass der Krieg bald zu Ende ist, flackern auf, wurden aber auch immer wieder begraben. Neben den politischen Auswirkungen und dem menschlichen Leid hat diese Eskalation auch massive wirtschaftliche Folgen weltweit und für Deutschland. Diese Auswirkungen hat sich mein Kollege Nicolas Lieven für uns genau angeschaut. Wir klären in den kommenden 10 Minuten, wo wir die Folgen dieses Krieges besonders stark spüren, wie bei Sprit- und Flugpreisen. Nicolas weiß aber auch, an welchen Stellen wir erstaunlich wenig davon merken. Und damit hi zu 10 Minuten Wirtschaft. Ich bin Melanie Böff. Alle unsere Folgen findet ihr wie immer in ARD Sounds oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und ich spreche jetzt mit Nicolas Lieven aus der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion. Hi Nicolas.
Hi Melanie, grüß dich.
Vor Kriegsbeginn gab es ja zahlreiche Hinweise, aber eben auch natürlich Warnungen. Wie überrascht war man am Ende an den Finanzmärkten?
Ja, das kann man immer ganz gut so am Ölpreis erkennen. Ja, es gab Hinweise auf die Eskalation. Also die USA haben ja auch die Truppenpräsenz dann deutlich verstärkt. Und an den Finanzmärkten war es halt so, dass die Ölpreise ja auch schon angezogen haben. Also diese Sorte Brent, die für uns maßgeblich ist, war auf dem höchsten Stand seit Mitte des Vorjahres $73 pro Barrel. Da wären wir heute froh, wenn es da wäre. So, und viele haben halt einfach gehofft, aber dass es eben nicht eskaliert. Und als dann am 28. Februar dieser Krieg begann, dann ging es mit dem Ölpreis wirklich steil nach oben. Wir hatten dann ziemlich zügig $100, zum Teil auch deutlich mehr. Und zwar auch deswegen, weil dann doch schnell klar wurde, der Iran macht ernst, macht die Straße von Hormuz dicht. Und das ist ja diese Meerenge am Persischen Golf, die so wichtig ist fürs Öl. Eine der wichtigsten Ölrouten der Welt. 20% des weltweiten Ölbedarfs gehen da ungefähr durch und 25% des Flüssigerdgases.
Ja, und das hat natürlich Folgen auch für uns hier in Deutschland. Denn wenn der Ölpreis hoch bleibt, dann heißt das auch für uns mehr bezahlen an der Tankstelle. Hohe Spritpreise, eines der Themen, über das wir seit Monaten reden.
Ja, das ist natürlich so. Also wir haben ja da auch öfter drüber berichtet. Es ist natürlich so, dass das Öl und Gas aus der Region vor allem Richtung Asien geht. Also man sagt so 3/4 des Öls geht Richtung China, Japan, Indien, Südkorea. Aber es wurde eben auch deutlich, dass der Ölmarkt ein Weltmarkt ist. Und entsprechend haben die Preise eigentlich überall angezogen. Selbst in den USA, da sagen viele, das ist das größte Ölförderland der Welt. Kann doch nicht sein, doch ist genau so, weil, wie gesagt, es ist ein Weltmarkt. Und es gab noch einige Staaten, die haben versucht gegenzusteuern. Vor allen Dingen die OPEC-Staaten, also die Öllieferer oder die Ölförderländer, die haben noch angekündigt, die Förderquoten zu erhöhen. Man hat ja zwischendurch auch noch gesagt, man zapft die strategischen Ölreserven an. Aber es hat letztendlich nicht so viel gebracht. Also schon gar nicht hat man es geschafft, die Mengen aus dieser Golfregion zu ersetzen. Und deswegen war es eben so, dass Öl, dass Ölprodukte auch bei uns deutlich teurer geworden sind, ob es Heizöl ist oder Kerosin, also Flugbenzin. Vor allem aber natürlich haben wir es gespürt an den Tankstellen, Benzin, Diesel. Vor Kriegsbeginn 170 Cent, sage ich schon, 1,70 Euro pro Liter. Danach schrittweise ging es hoch auf 2,40 Euro und mehr.
Inzwischen sind die Spritpreise aber wieder gefallen, zum Teil unter 2 Euro pro Liter. Kann man dann sagen, Entwarnung oder liegt das dann doch nur an den politischen Maßnahmen, die ergriffen wurden?
Ja, höre ich jetzt die Tage immer wieder. Und ehrlicherweise muss man sagen, der Ölpreis schwankt ja wirklich stark. Es geht immer noch deutlich hin und her, je nachdem, wie die Meldungslage ist. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Aktuell steckt in diesen Spritpreisen noch der Tankrabatt. Je nachdem, wie viel da auch weitergegeben wurde an uns. Aber der gilt halt. Und der gilt noch bis zum 1. Juli. Und sollte man das nicht verlängern, darüber wird ja gerade diskutiert, dann musst du halt davon ausgehen, dass da nochmal 17 Cent pro Liter knapp dazukommen. So, und dann liegen wir deutlich über 2 Euro pro Liter.
Die Internationale Energieagentur hat im Zusammenhang mit dem Irankrieg von der größten Energiekrise der Geschichte gesprochen. Wenn es jetzt aber, wie US-Präsident Donald Trump sagt, einen Deal geben sollte, steht diese Aussage der Internationalen Energieagentur dann überhaupt noch?
Ja, das ist natürlich so, wenn es einen Deal gibt, dann hören wir jetzt ja auch immer oder spüren auch so ein bisschen die Erleichterung, dass da die Hoffnung einfach da ist und so weiter. Aber das muss auch klar sein, die wirtschaftlichen Auswirkungen, die werden wir noch ganz, ganz lange spüren, weil 20% des weltweiten Ölbedarfs kannst du halt nicht so einfach ersetzen. Und wer sich da die Bilder angeguckt hat aus der Region, das wird einfach Wochen dauern, das wird vielleicht Monate dauern, bis die Schiffe, bis die Containerfrachter, bis die Tanker diese Straße von Hormus passieren können, wenn es irgendwann mal möglich ist. Da sitzen einfach tausende Schiffe fest und es wird Monate dauern wieder, bis die an ihren Zielhäfen ankommen. Man sagt so, Richtung Europa dauert es 2 bis 3 Monate. Es wird Monate, vielleicht Jahre dauern, bis man die zerstörten Ölfelder wieder intakt bekommen hat. Die Raffinerien natürlich auch. Und dazu kommt, und das vergessen viele, selbst wenn es da irgendwann einen Deal gibt, die Lage da wird wahrscheinlich fragil bleiben. Das heißt, es wird Reedereien geben, die sagen, wir meiden die Region. Das haben wir auch schon gesehen, übrigens beim Roten Meer. Da gab es ja mal eine Zeit lang diese Houthi-Angriffe. Da meiden die Reedereien die Region zum Teil bis heute und nehmen sehr, sehr großen Umweg rund um Afrika in Kauf. Und einige werden Risikoaufschläge verlangen. Versicherungen werden die Preise erhöhen. Und jede negative Meldung wird Folgen haben für die Weltmärkte. Also das wird uns sicherlich noch sehr, sehr lange begleiten.
Das bedeutet dann, die Auswirkungen langfristiger Natur, sind die überhaupt schon abschätzbar, sage ich mal?
Abschätzbar noch nicht, aber sie sind, man muss sie trotzdem so ein bisschen einpreisen. Wie gesagt, die Erleichterung ist natürlich da, aber das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung hat mal eine Umfrage gemacht unter Finanzexpertinnen und Finanzexperten. Und die einhellige Meinung war, wenn der Iran-Krieg nach einem Monat beendet sein sollte, dann sind die Folgen überschaubar. Wenn es länger dauert, wenn es intensiver wird, dann auch die Folgen entsprechend. Und jetzt sind 3 Monate rum, nicht ein Monat, 3 Monate.
Genau.
Und Öl ist eben noch immer 30% teurer als vor Beginn des Iran-Kriegs. Mit Auswirkungen in so vielen Bereichen, Transporte, alle Waren, Heiz-, Kühlanlagen, Flugreisen und so weiter. Viele Rohstoffe kommen aus der Region. Kupfer, Zink, Eisen, Edelgas, Helium, haben wir auch schon mal drüber berichtet. Ganz wichtig für Chips. Bitumen, auch extrem wichtig für den Straßenbau, für den Asphalt, deutlich teurer geworden und wird zum Beispiel Teile unseres Infrastrukturpakets auffressen. Düngemittel, haben wir auch schon mal drüber berichtet, 70% teurer, werden wir erst zu spüren bekommen bei den kommenden Ernten. Und wir sprechen noch gar nicht darüber, wie wichtig die Golfregion ist, auch für andere Bereiche, Urlaub, die Autoindustrie, Chemiebranche, Maschinenbau und so weiter und so weiter. Und das ist alles oder sind alles Gründe, weshalb die Prognosen auch für Deutschland, fürs Laufende, fürs kommende Jahr ja doch zunehmend gekappt werden und auch schon gekappt worden sind.
Dann ist aber doch die Botschaft ziemlich deutlich inzwischen angekommen, oder?
Ja, also die Wirtschaftsweisen haben ja gerade auch die Prognose fast halbiert für Deutschland, 0,5% noch in diesem Jahr. Mhm. Aber haben auch gleich gesagt, wenn der Iran-Krieg noch länger dauert, dann sind auch die Folgen des Iran-Kriegs noch deutlich länger spürbar. Und das ist genau das, wovor viele Ökonominnen und Ökonomen einfach warnen, dass man den Stand jetzt sieht und nicht mehr so richtig nach vorne guckt und dass viele hoffen, dass sich das irgendwie beruhigt und dass sich das hinruckelt und viele gucken auf die Börsen und sagen, da sind ja jetzt lauter Rekorde, läuft ja alles wieder gut. Nee, ist halt nicht so. Die Börsen sind ehrlich gesagt nicht so ein richtiger Gradmesser, weil die vielen großen Konzerne, die machen ihre Geschäfte ja halt im Ausland. Treiber ist die KI, die profitieren von der Entwicklung bei Öl und in der Energiebranche. Berichtest du ja auch, ich möchte fast sagen täglich aus Frankfurt und du kennst das ja.
Ja.
Und wir dürfen eins nicht vergessen, wir sind Exportnation, aber 50% der Wirtschaft bei uns macht halt der Konsum aus. In den USA sind es 2/3 und wenn die Preise hier so steigen, Energie, Miete, Lebensmittel, dann hast du halt weniger Geld in der Tasche, um andere Dinge zu kaufen.
Und dass die Preise steigen, das spüren wir ja schon deutlich. Was sagen da die Prognosen, Nicolas?
Naja, die Wirtschaftsweisen haben ja klipp und klar gesagt, irgendwie 3% wahrscheinlich in diesem Jahr. Und wenn die Gehälter nicht so steigen, dann müssen die Menschen halt sparen. Und 3% ist immer der Schnitt, so, also Inflationsrate immer der Schnitt. Aber einzelne Bereiche, Energiedienstleistungen können halt viel, viel teurer werden oder da können die Preise noch kräftiger steigen. Die Europäische Zentralbank wird irgendwann gegensteuern. So, da werden wir irgendwann die Zinsen anheben müssen. Und das wiederum hat dann Folgen für Kredite, für Investitionen, also auch wieder schlecht für die Wirtschaft.
So, das waren jetzt eine Menge negativer Punkte oder zumindest Folgen, auf die wir uns gefasst machen müssen. Gibt es irgendwelche Punkte, die im Moment ein bisschen Mut machen?
Meine Lieblingsfrage. Also natürlich haben wir punktuell positive Signale aus Branchen, die Jobs schaffen. Bei den Dienstleistungen ist das so. Die Industrie hat mehr Aufträge bekommen zuletzt. Der IFO-Index, also die Stimmung in den Unternehmen, hat sich leicht verbessert. Die Horrorszenarien sind auch nicht eingetreten. Also Ölpreise von $200 haben wir nicht gesehen. Es heißt jetzt auch, sei genügend Kerosin für den Sommerurlaub da. Die Menschen wollen auch mal wieder durchatmen. Mhm. Ich kann das alles verstehen und es gibt auch tatsächlich viele positive Nachrichten. Das muss man schon so sagen. Aber ich würde sagen, es ist nicht der Zeitpunkt, um jetzt die Dinge abzuhaken. Wenn es dann besser kommt, bin ich ehrlich gesagt der Letzte, der sich nicht drüber freut. Und ich bin mir auch sicher, dann wird sich auch niemand beschweren.
Ja, also die Hoffnung geht weiter, würde ich sagen. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Vielen Dank, Nicolas.
Ja, sehr gerne.
Und jetzt habe ich zum Schluss dieser Folge noch einen Tipp für euch. Und zwar steht ja die Zukunft des 8-Stunden-Tages momentan zur Debatte. Die Bundesregierung plant noch in diesem Jahr ein Arbeitszeitgesetz. Vielleicht haben wir also künftig eine maximale Wochenarbeitszeit und eben keinen 8-Stunden-Tag mehr. Wie seht ihr das Ganze? Ist das eher eine Chance oder doch eine Belastung, gerade für Arbeitnehmer? Oder arbeitet ihr sowieso längst flexibel? Das alles könnt ihr live erzählen und zwar beim Mitreden Deutschland diskutiert heute Abend um 20.15 Uhr auf NDR Info und in allen ARD-Infowellen. Mit dabei unter anderem mein Kollege Markus Plettendorf, den ihr sicherlich gut aus 10 Minuten Wirtschaft kennt. Ihr könnt auch im Chat mitdiskutieren im YouTube-Kanal von ARD Mitreden. Den Link und alle weiteren Infos zum Format packe ich euch natürlich in die Shownotes und damit wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Ich sage Tschüss und bis morgen.